Vergelt's Gott, Herr Pfarrer Sieberer, für die Einladung. Ich war sehr überrascht, ja, und auch erfreut, wieder nach Wien zu kommen. Ich war schon öfters in verschiedenen anderen Gemeinden in Wien und jetzt eben mit Bruder Klaus hier bei St. Jakob. Ja. Die passen gut zusammen. Ja. Der Titel, den ich dem Vortrag gegeben habe, der Starez der Eidgenossen wird 600 Jahre alt. Ich werde im Laufe des Vortrags noch erklären, wie ich zu diesem Titel gekommen bin. Ja. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, wir leben heute in einer Zeit vollkommener Mittel und verworrener Ziele. Diese Feststellung trifft im 21. Jahrhundert nicht weniger zu als zur Zeit des großen Physikers. Im Gegenteil. Doch als Christen ist es uns gegeben, auf Gestalten zu verweisen, die uns klare Lebenswerte und Lebensziele aufzuzeigen vermögen. Sie verfügen zwar nicht über vollkommene Mittel, können aber zu Mittler unserer Vollkommenheit werden. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Als einer der Ungezählten aus der Wolke der Heiligen steht eine Gestalt, die schon früh im Ruf stand, ein lebendiger Heiliger zu sein. Niklaus von Flüe. Die hagere, einzigartige Erscheinung des Einsiedlers aus der Tiefe des Ranft in Unterwalden ob dem Wald, wie man damals gesagt hat. Sein Eintritt in diese Welt fiel in eine revolutionäre, wild bewegte Epoche, in der sich die alten Ordnungen des Mittelalters auflösten, wo die Renaissance-Päpste herrschten und die Bischöfe nach Geburt, nicht nach Tüchtigkeit und Frömmigkeit bestellt waren. In diese Zeit fiel auch das Martyrium der Jungfrau von Orléans, die Frankreich zum Sieg über die Engländer verhalf. Und Mitte des Jahrhunderts, 1453, durcheilte die Schreckensbotschaft vom Fall Konstantinopels das christliche Europa. Doch war es auch das Jahrhundert der Bußprediger, die nach echten Reformen riefen. Vinzenz Ferrer zum Beispiel, der Spanier, der ganz Europa durchwanderte, zu Fuß, alles zu Fuß, vielleicht noch mit dem Pferd, aber eben meistens zu Fuß. Ebenso Bernardin von Siena und der gewaltige Prediger Johannes von Capistrano. Sicher hat Klaus manches von ihrem Rufen und Mahnen gehört und in sein Beten hineingenommen. Klaus war von Jugend an eine religiöse Natur und wurde von Gott früh mit einer besonderen Gnade erwählt. Bereits im Mutterleib sieht er einen Stern am Himmel, der alle anderen Sterne überstrahlt und den er später auf sich selbst bezieht, denn wie ein Stern sollte auch er den Menschen leuchten. Sein Geburtsjahr 1417 war das Jahr, in dem das Konzil von Konstanz dem Zustand von drei gleichzeitig regierenden Päpsten ein Ende machte. In der Kirchengeschichte zählte das Konstanzer Konzil zu einem der glänzendsten. Hier leuchtete noch einmal die großartige Idee eines christlichen Abendlandes auf. Ein Jahrhundert später kam die Spaltung, die Bruder Klaus vorausgeschaut hatte. Und damit auch der Zerfall. In einem Brief an die Berner schreibt er am 4. Dezember 1482, Zitat, mancher Mensch hat Glaubenszweifel. Und der Teufel bringt manchen zu Fall wegen des Glaubens, am meisten durch den Glauben. Wir sollen aber darin kein Zweifel haben, denn der Glaube ist so, wie er ist. Und ich schreibe euch nicht, weil ich denke, dass ihr nicht richtig glaubet. Ich zweifle nicht daran, dass ihr gute Christen seid. Ich schreibe es euch nur als Mahnung, dass ihr, wenn der böse Geist euch versucht, umso ritterlicher widersteht. Zitat Ende. In der Folge der Reformation von Luther, Zwingli und Calvin sind einige Jahrzehnte später aber auch die Berner vom Glauben ihrer Väter abgefallen. Den guten Rat von Bruder Klaus hatten sie vergessen. Im Gesamten gesehen war die Zeit, in der der große Sohn Obwaltens lebte, nicht ungleich der unsrigen heute, geprägt nicht nur durch gesellschaftliche, sondern vor allem auch durch religiöse Verwirrung. Es stand damals schlecht um das geistliche Personal. Klaus selbst hatte es mit seinem eigenen Pfarrer nicht gerade leicht. Noch in jungen Jahren musste er gegen ihn einen Prozess führen, den er aber gewann. Was aber musste in ihm dabei wohl vorgegangen sein, sich gegen den eigenen Seelsorger wenden zu müssen? Es gab damals viele Kleriker, doch wenig Geistliche. Aber ungeachtet der schlimmen Erfahrungen und übler Vorkommnisse wusste Klaus zu unterscheiden zwischen Amt und Person und behielt immer große Ehrfurcht vor dem königlichen Geschlecht des Priesters. So oft ich einen Priester sah, sagte er, war es mir, als begegne mir ein Bote Gottes. Und so, auf diese Weise, glaube ich, kam in mein Leben die große Verehrung des Leibes und Blutes Jesu Christi. Zitat Ende. Er sah Priestertum, Kirche und Christus in einem und ließ sich nicht verwirren durch die allzu menschlichen Seiten. Trotzdem gab er, die spätere Glaubensspaltung vorausschauend, dem Volk den Rat, in jenen kommenden Zeiten nicht auf die Priester zu hören, sondern auf die Väter, also auf die Lehre der Kirche. Ich glaube, das ist ein Rat wie hineingesprochen in unsere Zeit. Die meisten Jahre seines Lebens hat Klaus, wie alle anderen Menschen seiner Umgebung, in der bäuerlichen Welt Obwaltens verbracht. Neben seiner Tätigkeit als Bauer versah er aber auch das Amt des Richters und Ratsherrn. Beim Militär brachte er es bis zum Hauptmann. Nun, es ist vielleicht ein befremdliches Bild für den heutigen Betrachter, sich den Heiligen als Rottmeister im rauen Kriegshandwerk vorstellen zu müssen. Doch ist Klaus beim militärischen Aufgebot immer dem Pflichtbewusstsein gefolgt und nicht der Söldnerfreude. Mitten in dem harten Soldatenleben blieb Klaus daher ein innerlich allzeitgerechter Kämpfer. Der Beweis dafür liefert sein Verhalten gegenüber dem Kloster Katharinenthal. Die Gegner wollten das ganze Gebäude an allen vier Ecken anzünden. Klaus stellte sich schützend vor das Kloster und es gelang ihm, das Anwesen zu retten. Der Berner Magister Heinrich Wölflin, der im Auftrag der Obwaldner Regierung 1501 die erste Biografie über Niklaus von Flüe verfasste, stellt klärend fest, Zitat, Niklaus nahm nie ohne obrigkeitlichen Befehl an Kriegen teil. Er war der größte Freund des Friedens. Doch wo es fürs Vaterland zu streiten galt, wollte er nicht, dass die Feinde wegen seiner Untätigkeit unverschämt groß tun können. Sobald deren Kräfte aber zusammengebrochen und überwunden waren, mahnte er nachdrücklich zur Schonung. Zitat Ende. Wie Klaus sich selbst gesehen hat, vertraute er einmal seinem Priesterfreund. Mit der Auflage, niemand darüber zu berichten, solange er noch lebe. Als ich jung war, erzählte er, nahm ich mir eine Frau. Dann war ich mächtig in Gericht und Rat und in den Regierungsgeschäften meines Vaterlandes. Dennoch kann ich mich nicht entsinnen, dass ich mich jemandes so angenommen habe, dass ich vom Weg der Gerechtigkeit abgewichen wäre. Es gab zu allen Zeiten wenige Menschen in höheren Ämtern, die in der Lage gewesen wären, so zu sprechen. Gerade dieser Sinn für Gerechtigkeit war es aber, der ihn aufgrund eines Ereignisses zu einer schwerwiegenden Entscheidung zwang. Er musste als Richter in einem Prozess zwischen einem Reichen und einem Armen entscheiden. Der Arme war im Recht, aber der Reiche hatte die anderen Richter bestochen. So wurde Klaus und mit ihm das Recht überstimmt. Dieses ungerechte Urteil hat in ihm einen solchen Amtsekel ausgelöst, dass er zu keiner Mitarbeit mehr zu bewegen war. Er lehnte nicht nur das ihm angetragene höchste Amt des Landammanns ab, hier in Österreich sagt man wahrscheinlich Landeshauptmann, ja, Ministerpräsident heißt das in Deutschland. Also dieses Amt hat er abgelehnt und ebenfalls die beiden anderen Ämter als Rat und Richter. Diese bitteren Erfahrungen und der politische und kirchliche Tumult jener Zeit ließen ihn immer ernster werden, beharrlicher der Stimme im Innern lauschend. Er suchte die Einsamkeit und übte strenge Askese. Sein eigener Sohn gestand, solange er gedenke, habe sein Vater immer die Welt geflohen und ein einsiedlerisches Wesen gehabt und allezeit auch gesucht. Auch Eintragungen im Kirchenbuch von Sachseln betonen sein eingezogenes Wesen und wie er nach der Heimkehr von der Arbeit sich stets entfernte, allein hinter einem Garten und sonst einem einsamen Ort. Dieser merkwürdige Hang zur Absonderung steigerte sich mit den Jahren, statt sich zu verlieren, besonders nach dem bedrückenden Erlebnis am Gericht. Um seine belastenden Gefühle zu beruhigen, suchte er Hilfe im Gebet. Was will Gott von mir, war die immer wiederkehrende Frage. Sie entstand aus dem Gedanken der Sühne für so viel Schuld. Wiederum bezeugt sein Sohn, wie der Vater am Abend stets mit seinem Hausvolke zur Ruhe gegangen, aber jede Nacht, wenn immer er erwachte, so hörte er, dass sein Vater wieder aufgestanden war und in der Stube beim Ofen betete. Der schwere Druck, der auf ihm lastete, machte sich auch bemerkbar in den Teufelskämpfen, die er zu bestehen hatte. Sein Nachbar bezeugt von Niklaus, wie ihm der Teufel täglich viel zu Leide täte. Und auch ein Kamerad berichtet, darin habe ihm der Teufel viel Ungemach zugefügt, besonders einmal, als er Dornen abhauen wollte. Da hatte ihn der Teufel einen Rhein hinunter in ein großes Gestrüpp geworfen, dass er ohnmächtig und auch sonst übel zugerichtet wurde. Zu diesen Vorkommnissen kamen Visionen, die ihn inmitten seiner täglichen Arbeiten heimsuchten. Als er sein Vieh mit einem gewissen Wohlgefallen betrachtete, sah er plötzlich aus seinem eigenen Mund eine weiße Lilie emporwachsen, bis dass sie den Himmel berührte. Als er aber seinen Blick auf ein Pferd lenkte, das schöner als die anderen war, sah er, wie die Lilie aus seinem Mund über jenem Pferd sich niederneigte und von dem Tier im Vorübergehen verschlungen wurde. In dieser Vision sah er sich selbst. Doch die erhabenste Vision erhielt er im Gesicht der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Niklaus ließ die Erscheinung malen und nannte dieses Bild dann sein Buch, das er in der Schule des Heiligen Geistes lesen gelernt habe. Wir kennen es unter der Bezeichnung Betrachtungsbild des heiligen Bruder Klaus. Klaus ahnte, dass die Zeit für eine Entscheidung gekommen war. Er selbst sprach von einer Ängstigung und Beschwernis, die immer stärker auf das Gemüt drückten. Trat vielleicht auch vor sein geistiges Auge die bekannte Gestalt des Volkshelden Arnold von Winkelried, der 1386 in der entscheidenden Schlacht von Sempach in einer aussichtslosen Lage sich in die Speerschanze der Feinde gestürzt hatte mit dem Ruf: Ich will der Freiheit eine Gasse machen, sorgt für mein Weib und meine Kinder. Soll auch er alles verlassen? War sein Opfer das eines geistigen Winkelrieds? Gott prüft den Menschen nicht über das erträgliche Maß. Auch Klaus durfte dies erfahren. Er erhielt Antwort. Als er auf der Wiese war, um Heu zu sammeln, hörte er eine Stimme. Niklaus, du bekümmerst dich vergebens in einer so hohen und wichtigen Sache, die den Stand deines künftigen Lebens betrifft. Du meinst, du könntest aus eigener Einsicht und eigenen Kräften so etwas erreichen und vollbringen. Warum wirfst du nicht alle Sorgen um die zeitlichen Dinge von dir? Warum ergibst du dich nicht freiwillig in den Willen Gottes, wie du dir schon so oft vorgenommen hast? Weißt du nicht, dass es Gott am angenehmsten ist, sich ihm ganz frei und willig zum Opfer darzubringen? So wirf denn alle Sorgen auf ihn, übergib dich ganz dem Herrn und nimm von ganzem Herzen an, was er deinetwegen anordnen wird. Zitat Ende. Mit diesem Gesicht erhielt Klaus die Gewissheit, dass er, wie die Apostel damals, alles verlassen müsse, auch das Liebste, was er auf Erden habe. Hier wurde der Gehorsam gefragt, von dem er wusste, dass er die höchste aller Tugenden ist. Die Worte Jesu: Diese Art von Bösen kann man nur durch Gebet und Fasten austreiben, verstand er nun auf eine Weise, die ihn selbst betraf. Ihn, der schon immer gebetet und gefastet hatte, er soll nun zum Beter und Büßer für sein Volk werden? Ist dies, was Gott von ihm will? Er wusste um die Heiligkeit der Ehe. Kann Gott von ihm verlangen, Frau und Kinder zu verlassen? Es war ein Ölbergleiden, das Klaus während zweier Jahre durchlebte, und es ist anzunehmen, dass in diesen Kämpfen und Ringen er sich ein dreifacher Ruf aus der Seele presste, ein Gebet, das einer der besten Kenner der christlichen Mystik, der Dominikanerpater Carigou-Lagange, das tiefste Gebet der mystischen Weltliteratur nach dem Vaterunser nannte. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Zweimal beginnt sein Gebet mit Nimm. Nimm, mein Herr und mein Gott. Erhält er dadurch das unerschütterliche Vertrauen, in der größten Bedrängnis seines Landes Gott dem Allmächtigen sein Gib entgegenzuhalten? Mein Herr und mein Gott, gib Frieden. Kommen wir zurück in die Zeit, als Klaus fast 30-jährig sich mit Dorothee Wies vom drüben überm See vermählte. 5 Buben und 5 Mädchen belebten bald das stattliche Wohnhaus, das wir heute mit Ehrfurcht wie ein Heiligtum betreten. Viele Menschen verlieren sich in der irrigen und abstrusen Meinung, Klaus hätte eines Tages seine Frau und seine 10 Kinder verlassen und sei dafür von der katholischen Kirche heilig gesprochen worden. Das ist aus den Leuten nicht rauszukriegen. Aber wie soll bei so viel Unverstand und Vorurteilen noch von einem harmonischen Familienleben im Hause von Flühe berichtet werden können? Doch gab es Zeugen genug, die noch zu seinen Lebzeiten die Anrufungen, mit denen wir ihn heute in der Bruder-Klausen-Litanei ehren, hätten bestätigen können. Nämlich, liebender Gatte, treu sorgender Vater und gewissenhafter Erzieher, bitte für uns. Das Reisetagebuch des Pilgers Hans von Waldheim aus Halle an der Saale in Deutschland. Im Jahre 1474, 7 Jahre nach dem Abschied von Klaus von seiner Familie, berichtet von einer Begebenheit, die ein wenig Licht auf die Ehe von Dorothee und Klaus wirft. Hans von Waldheim befand sich in Begleitung des Pfarrers aus Kerns, dem Pfarrer Isner, der ihn zur Klause des Eremiten führte. Der Pfarrer schickte dann nun einen Jungen zum Wohnhaus hinauf mit einem schönen Gruß an Frau Dorothee, ob sie nicht kommen wolle. Es sei jetzt in der Kapelle bei Klaus eine heilige Messe. Und Frau Dorothee kam. Ein deutliches Zeichen, wie sehr die beiden Eheleute auch nach dem Abschied innerlich verbunden geblieben sind. Und das gerade beim heiligen Messopfer. Über Dorothee notierte der Pilger aus Halle in sein Tagebuch: Seine Frau ist noch eine hübsche junge Frau, unter 40 Jahren, mit einem frischen Gesicht und einem glatten Fell. So hat man wahrscheinlich damals Komplimente gemacht. Ja. Ist auch schön, ein glattes Fell zu haben. Hier haben wir eine authentische Beschreibung von Dorothee, die nach 10 Geburten und der vielen Arbeiten in Haus und Hof und Landwirtschaft sowie der leidvollen Trennung von ihrem Mann noch jung und hübsch genannt wurde. Umso heroischer war das Opfer des Verzichts Dorothees, die ihren Mann ziehen ließ. Ohne ihren Mut und ihre Selbstverleugnung wäre das spätere Lebenswerk von Bruder Klaus gar nicht denkbar. Der Abschied von Frau und Kinder war also nicht das Ende einer tragischen Verbindung, sondern der Beginn und geheimnisvolle Höhepunkt der Liebe zweier Menschen. Dennoch bleibt die Tatsache, dass seine Trennung von der Familie nicht nur jedes natürliche Empfinden sprengt, sondern auch einen Verstoß gegen Sitte und Brauch bedeutet. Daher kann sein Weggang nur als Anruf Gottes verstanden werden und nichts anderes. Es war Gottes Ruf, der ihn veranlasste, nach langen innerlichen Kämpfen, jedoch nur mit Einwilligung Dorothees, seine Familie zu verlassen. Das geheimnisvolle Wort im Matthäusevangelium hat ihn getroffen. Jeder, der Haus, Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Frau, Kinder, heißt es bei Matthäus, und Acker um meinetwillen verlässt, wird das 100-fache dafür erhalten. Und Dorothee? Sie wird für immer mit einem Geschehen verbunden bleiben, das einem kleinen Land wie der Schweiz die Botschaft des Friedens brachte und damit aber auch der übrigen Welt eine Hoffnung vermittelte, die noch heute weiterwirkt. Denn die Botschaft des heiligen Klaus von Flüe, welche die damalige Eidgenossenschaft vor einem Bürgerkrieg bewahrt hat, war eine Frucht der Selbstentäußerung dieser Mutter von 10 Kindern, die ihren Mann losgelassen hat, dahin, wo Gott ihn rief, in die Einsamkeit des Ranft. Quellen bezeugen, dass Dorothee ihre Einwilligung zu diesem ungewöhnlichen Plan erst nach langen, dramatischen Kämpfen geben konnte. Es würde aber auch gegen ihre eheliche Verbundenheit sprechen, hätte sie dem Plan ihres Mannes teilnahmslos gegenübergestanden. Niklaus wusste, dass er nach kirchlicher Vorschrift seinen Weggang nicht ohne Einwilligung seiner Frau durchführen konnte. Der Biograf Wölflin berichtet, dass Klaus sich größte Mühe gab, sie zu überreden, was aber lange, weil mit den häuslichen Sorgen eng verknüpft, umsonst war. Als er immer wieder bedrängte, gab sie schließlich widerstrebend, unter vergeblichem Flehen, ihre Zustimmung. Das Schicksalhafte dieser Szene kann nicht genug betrachtet werden. Vom Standpunkt des bürgerlichen Lebens aus dem Familie das höchste Gut bedeutet, wird Niklaus' Weggang von Haus und Hof immer etwas Anstößiges behalten. Vor allen Dingen kann es nicht als Vorbild und zur Nachahmung empfohlen werden. Dorothee konnte ihr Ja letztlich nur geben, weil sie in hohem Maß ihr Frau- und Muttersein verstanden hat, als ein sich ganz den Händen Gottes anvertrauendes Dasein. Auch sie hat ernst gemacht mit dem Anruf Gottes, denn er ging letztlich auch an sie. Dadurch durfte sie erfahren, dass seine Hilfe, seine Barmherzigkeit und Liebe auch im tiefsten Schmerz gegenwärtig bleibt, dass er Leid in Freude verwandelt. In großem Schmerz, aber in unerschütterlichem Glauben an des Herrn weises Walten, sprach sie ihr Fiat, das zugleich aber auch ein Zeichen des Himmels war für die Echtheit der Berufung von Bruder Klaus. Der Friede, welcher der Eremit vom Ranft im Jahr 1481 seinem Land erbeten durfte, war demnach auch ihr Friede. Und die Kirche weiß sehr wohl um die untrennbare Verbundenheit des Opfers dieser tapferen Frau mit dem ihres Mannes. Denn bei der Heiligsprechung von Klaus von Flüe, erst 500 Jahre nach seinem Tode im Jahre 1947, dankte Papst Pius XII. Dorothee mit den Worten: Heute, in dieser feierlichen Stunde, verdient auch der Name seiner Gattin in Ehren genannt zu werden. Sie hat durch den freiwilligen Verzicht auf den Gemahl, einen Verzicht, der ihr nicht leicht wurde, und durch ihre feinfühlige christliche Haltung in den Jahren der Trennung mitgewirkt, um euch den Retter des Vaterlandes und den Heiligen zu schenken. Zitat Ende. Dorothee von Flüe, eine Frau in der Kirche? Oh ja, und mit welcher Kraft! Jedoch nicht nur in der Kirche, sondern auch für die Welt. Denn das Fiat Mihi, das Dorothee mit marianischer Demut sprach, brachte Heilung und daher Heil in die bedrohte und zerrissene Eidgenossenschaft. Sie wird dadurch im doppelten Sinne zur Mutter, sowohl Mutter ihrer eigenen Kinder als auch Mutter des Volkes. Im letzten und höchsten Sinn ist das Apostolat der Frau in Kirche und Welt das Muttersein, das über die biologische Mutterschaft hinausgeht, hin zur religiösen Sendung, die ihr anvertrauten Seelen zu Gott zu führen. Dorothee wurde durch ihr beharrliches Vertrauen und ihr Loslassen können Werkzeug in der Hand Gottes, indem sie ihrem Mann den Weg bereitete, Friedensstifter und Beter für das Vaterland zu werden. Darin liegt auch die geschichtliche und kulturelle Bedeutung dieser Frau. Dass dies in unserer der Spiritualität so entfremdeten Zeit nicht erkannt oder zumindest unterschätzt wird, ändert nichts an der Wahrheit dieses umfassenden Mysteriums. 20 Jahre lebte Klaus in seiner Einsiedelei, im Herzen der Schweiz gelegen, nahrungslos, gestärkt nur durch die Sakramente der Heiligen Kirche. In Scharen kamen sie zu ihm in seine Abgeschiedenheit, um Rat und Hilfe in ihren Nöten und Bedrängnissen zu suchen. Nach einem alten Zeugnis kamen mehr als 100.000 Menschen, die er mit seinem herzlichen Gruß: Gott gebe euch einen guten, seligen Morgen, ihr lieben Freunde und ihr liebes Volk, empfing. Seine Zelle im Ranft ist zur Ratsstube geworden, die bedeutsamer und auch sinnreicher wurde als jene, die er als amtlich eingesetzter Rat und Richter verlassen hatte. Es waren zumeist einfache Leute, aber auch die Großen und Mächtigen der Welt, die Bischöfe und Äbte, die Abgesandten der Höfe und Städte, die ihm ihre Anliegen vorlegten. Gerade von ihnen wurde er des Öfteren in politischen Fragen in Anspruch genommen. Seine Politik war religiös begründet und nicht nur religiös verbrämt, wie bei vielen christlich angehauchten Berufspolitikern. Selbst befreit von allen öffentlichen Ämtern stand er über diesen Dingen. Seine Ratschläge kamen aus der Tiefe seines Gebetslebens. Daher war sein politisches Denken nicht diplomatisch, es gründete im Evangelium. Die Ostkirche würde ihn ohne Zögern zu den christlichen Weisen zählen, eben zu den Starzen, die sich mit ihrer Seelengröße und Ausgeglichenheit in die großen Gestalten frühchristlicher Zeit einreihen. Der Starez muss nicht unbedingt ein Priester sein. Unabhängig von seinem Alter ist er der Altvater, der um die Geheimnisse Gottes wissend, die Seelen seiner Mitbürger betend begleitet. Schon vor dem Stanzerverkommnis mahnte Klaus seine Mitbürger, die fremden Herren und deren Geld zu meiden, ihr Land und seine Freiheiten getreulich und einhellig zu warten und der Gerechtigkeit fromm anzuhangen und, ganz wichtig, Acht zu haben, dass euch das Gold nicht verblende. Er kannte offensichtlich seine Schweizer. Viel Blut und Tränen wären den Eidgenossen erspart geblieben, wenn sie sich an diesen Ratschlag von Bruder Klaus gehalten hätten. Die Burgunderkriege 1481 mit den berühmten Schlachten von Granson, Murten und Nancy brachten der Schweiz wohl Beute und Ruhm, doch ebenso viel Zwietracht und Streit. So, dass Machtstreben und Geldgier das Land zu zerreißen drohte. Nun, an dieser Grundhaltung einer materialistischen Einstellung hat sich bis heute leider nicht viel geändert. Im Gegenteil. Der Finanzplatz Schweiz bildet im internationalen Maßstab heute eine Großmacht. Die Ursache der damaligen unseligen Auseinandersetzungen waren die beiden außerhalb der Eidgenossenschaft stehenden Kantone Solothurn und Fribourg. Ein Bürgerkrieg drohte. Heimo Amgrund, der damalige Pfarrer in Stanz, eilte in der Nacht vom 21. zum 22. Dezember 1481 keuchend und schwitzend, wie es in den Annalen zu lesen ist, in den Ranf zu Bruder Klaus, dem schweizerischen Starez. Frieden ist alleweg, in Gott und Gott ist der Friede, waren die Worte des Büßers vom Ranf, der aus der Kraft seines Glaubens dem Priester diese Friedensbotschaft mit auf den Weg gab. Der genaue Wortlaut der gesamten Botschaft wurde nie öffentlich, weil, wie ein Augenzeuge berichtet, Bruder Klaus es dem Herrn Heinen verboten hat. Niemand als den Gesandten sollte es kundgetan werden. Und Gott gab das Glück. Wie bös die Sache am Vormittag auch war, wurde sie doch von dieser Botschaft an viel besser und in einer Stunde ganz und gar gerichtet und abweggetan, wie es da heißt in den Annalen. Die Schweiz war gerettet also. Glocken im ganzen Land verkündeten den Frieden über Berg und Tal. Seit dieser Zeit wird der Name von Bruder Klaus zusammen mit dem Ereignis, das als Stanzer Verkommnis in die Geschichte eingegangen ist, genannt. Und damit ist Klaus auch Vater des Vaterlandes geworden. Sowohl Klaus als auch Dorothee wurde es nun augenfällig, warum dieser dunkle Tag des 16. Oktober 1467 sein musste, als der Mann seine Frau, der Vater seine 10 Kinder verlassen hatte. Warum die Nöte jener Jahre erlitten werden mussten, die Pein, das Opfer, der Verzicht, all die unsäglich schwere Zeit. Heute wurde es offenbar, schreibt der Priester Alois Stiefvater. Eine musste Witwe werden, dass Tausende es nicht wurden. Einer musste zu Feld ziehen, dass Tausende daheim bleiben konnten. Einer musste in die Verelendung gehen, dass Tausende es nicht mussten. Eine Familie musste den Vater und ein Vater musste die Familie hergeben, dass Tausende beisammen bleiben konnten. Gott zahlte zurück, nicht hundertfältig, sondern tausendfältig. Zitat Ende. Im Dankesbrief der Stadt Solothurn an Bruder Klaus heißt es: Wir sind berichtet, wie da ihr von Gnaden des allmächtigen Gottes und seiner lieben Mutter Frieden, Ruhe und Einhelligkeit in der ganzen Eidgenossenschaft habet gemacht durch euren getreuen Rat. Solothurn und Fribourg wurden als feste Mitglieder in den Bund der achtörtigen, nur deutsch sprechenden Eidgenossenschaft aufgenommen. Fribourg jedoch war französisch sprechend. Und so kam es, dass nun auf einmal zwei Sprachen in einem Volk gesprochen wurde. Das Protokoll, das heute noch im Bundesarchiv in Bern einzusehen ist, berichtet über das Verdienst von Bruder Klaus als Retter des Vaterlandes. Es ist ein eindrücklicher Beweis für die Tatsache, dass das Göttliche allein die Fähigkeit hat, auch die Dunkelheiten des politischen Lebens zu erhellen. Wir haben Ursache anzunehmen, dass seinerzeit auch die 5 Staatsgrundsätze in die Verfassung aufgenommen wurden. Sie haben heute noch ihre Gültigkeit und prägen die schweizerische Verfassung, auf die das Ausland immer wieder fast neidisch seine Blicke lenkt. Aber es wäre gut für alle, diese Staatsgrundsätze wieder einmal in Erinnerung zu rufen. Erstens, der Staat muss einig sein. Eidgenossen, haltet zusammen, denn in der Einigkeit seid ihr stark. Hütet euch vor aller Zwietracht, denn sie nagt am Mark des Volkes. Zweitens, der Staat muss frei sein. Machet den Zaun nicht zu weit, damit ihr eure sauer erstrittene Freiheit erhalten könnt. Drittens, der Staat muss unabhängig sein. Mischt euch nicht in fremde Händel und verbindet euch nicht mit fremder Herrschaft. Viertens, der Staat muss wehrhaft sein. Ohne wichtigen Grund fangt nie einen Krieg an. So man euch Frieden und Freiheit aber rauben will, kämpft mannhaft für Freiheit und Vaterland. Und das geht eben nur mit der Armee. Fünftens, der Staat muss christlich sein. Was die Seele ist für den Leib, das ist Gott für den Staat. Wenn die Seele aus dem Körper weicht, dann zerfällt er. Wenn Gott aus dem Staat vertrieben wird, ist der Staat dem Untergang geweiht. Soweit die 5 Staatsgrundsätze der Schweiz, die Gültigkeit haben für jedes Land. Damals, 1481, rangen die Delegierten in Stans um den Zusammenschluss der Kantone. Die jetzt nach dem Willen der Konstrukteure der neuen Weltordnung in metropolitane, grenzüberschreitende Räume aufgelöst werden sollen. Auch die Schweiz leidet und wird leiden unter der neuen Weltregierung, der neuen Weltordnung. Obwohl die Rettung der Schweiz als sein größtes Werk bezeichnet werden kann, berichtet die Geschichte noch von 2 weiteren Ereignissen, in denen der Einfluss des Friedensheiligen Kriege verhindert hat. Ein Ereignis betrifft sogar Österreich. 1474 vermochte Bruder Klaus, den Erzherzog Sigismund von Österreich, von einem Angriffskrieg abzuhalten. Damals sandten der Erzherzog und seine Gemahlin Eleonora einen silbernen vergoldeten Kelch als Geschenk an Klaus von Flüe, geschmückt mit dem österreichischen und Tiroler Wappen. Der Friede zwischen Österreich und der Schweiz hat, von gegenseitigen Vorlieben abgesehen, bis heute Bestand. Das wird gern vergessen, dass Bruder Klaus dahinter steht. Und ein zweites Eingreifen von Bruder Klaus war, oder ein weiteres Eingreifen, die Verhinderung eines Kriegszuges der Schweizer gegen die Stadt Konstanz. Die liegt am Bodensee, auf der deutschen Seite, genau an der Grenze von der Schweiz. 6 Jahre waren ihm nach dem Stanzer Verkommnis noch gegeben. Am 21. März, auf den Tag genau an seinem Geburtstag, aber 70 Jahre später, 1487, starb der heilige Bethe. Er ist an einem 21. März geboren und verstarb an einem 21. März. Dazwischen liegen 70 Jahre. Die Zahl 7 ist ganz prägend für das Leben von Bruder Klaus. 1417 geboren, 1487 gestorben, 70 Jahre alt geworden. Gleich nach seinem Heimgang konnte das Kirchenbuch von Sachsen 30 Wunder eintragen. Und bis zu seiner Heiligsprechung 1947 wurden über 8000 Gebetserhörungen gemeldet. Viele halten es bis heute für ein weiteres großes Wunder, dass Hitler im Zweiten Weltkrieg nicht in die Schweiz einmarschieren konnte. Denn historisch ist es nicht erklärbar, warum ausgerechnet das kleine Nachbarland verschont werden sollte. Für jene, die das Ereignis, das sich 1940 in der Nähe von Basel abspielte, für jene, die das miterlebten, war es sicher, dass Niklaus von Flüe die Schweiz ein zweites Mal gerettet hat. Es war an einem Pfingstmontag am 13. Mai 1940, an einem Fatima-Tag, als gegen 21.30 Uhr bei Basel eben eine große, klare, wie schützend geformte Hand am Himmel zu sehen war. Viele Menschen sehen das Zeichen am abendlichen Himmel und bezeugen, dass es sich nicht um ein Wolkengebilde, sondern um eine knochige Männerhand gehandelt hat. Ein prominenter Zeuge, der Zürcher Professor Hans-Felix Pfenninger, erzählte, dass er und seine Offizierskollegen, die diese Handerscheinung beobachtet hatten, dies vor General Guisan mit einem Eid beschwören mussten. Die Schweiz hat normalerweise in Friedenszeiten keinen General, aber zu Kriegszeiten ernennt sie einen General, und das war General Guisan, ein französisch sprechender Schweizer, und er war Protestant. Und offensichtlich sehr irritiert durch seine Offiziere, die auf einmal behaupteten, Erscheinungen gehabt zu haben. Für einen Protestanten ist das natürlich schon sehr fragwürdig. Ja? Auf irgendwelche Hirngespinste wollte er sich nicht einlassen und verlangte den Eid der Offiziere, den diese dann auch geleistet haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat er die Offiziere auf das Rütli gerufen, also der ehemalige Rütli-Schwur geleistet wurde. Also man kann sagen, ein zweiter Rütli-Schwur wurde da abverlangt. Es würde der Regierung in Bern ja wirklich gut anstehen, dem mehrfachen Retter der Schweiz in einem Gedenkjahr mit den ihm zukommenden Feierlichkeiten zu ehren. Doch offensichtlich passt der stille Gottsucher nicht mehr so recht ins Bild des modernen, aufgeklärten Zeitgenossen. Der Sinn für Frömmigkeit und Gebet scheint auch in der Schweiz langsam zu verschwinden. So hat die Regierung in Bern verlauten lassen, dass keine offiziellen Feiern zu Ehren des Landespatron stattfinden sollen. Das Verständnis dafür, dass die großen Wohltäter der Menschheit nicht die Redner und Schreiber, sondern die Sühner sind, wie der Basler Pfarrer Robert Mäder treffend schreibt, ist unsere getriebenen Welt wohl abhanden gekommen. Aber auch Deutschland hat allen Grund, sich des Schweizer Patrons zu erinnern. Im September 1955 reiste der damalige deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Moskau, um über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen und die Rückführung der deutschen Kriegsgefangenen zu verhandeln. Obwohl das kommunistische Regime bis dahin abgestritten hat, überhaupt noch deutsche Kriegsgefangene im Land zu haben, gelingt es Adenauer, alle 10.000 nach Hause zu holen. Ein unglaublicher Erfolg. Was aber viele nicht wissen, ist, dass Adenauer, bevor er nach Moskau reiste, eine ganze Nacht am Grab des heiligen Bruder Klaus verbrachte. Und während er in Moskau verhandelte, hielten Männer aus der Diözese Freiburg im Breisgau, das ist in Deutschland, zusammen mit dem Männerseelsorgerprälat Alois Stiefvater, den ich schon mal genannt habe, Tag und Nacht bei Bruder Klaus Gebetswache, ewige Anbetungen. Nach dem Wunsch der damaligen Beter sollte diese Gebetswache weitergeführt werden. Durch die Männergebetswache auf dem Odilienberg im Elsass, genau gegenüber von Freiburg, wo Männer seit Jahren Tag und Nacht für ihr Land, für Europa und die Welt beteten, wurden sie angeregt, ihrerseits auf dem bekannten Wallfahrtsort Lindenberg, das ist oberhalb von Freiburg, eine Gebetswache ins Leben zu rufen. Und seit dieser Zeit wird das ganze Jahr, 24 Stunden, eine immerwährende Anbetung auf dem Lindenberg bis heute gepflegt. Bruder Klaus war der Anlass. In dieser für den christlichen Glauben gefahrvollen Zeit greift die Mahnung des Klausners vom Ranft, einig, frei, unabhängig, wehrhaft und vor allem christlich zu sein. Niemand sollte diesen Ruf überhören. Mögen auch sein asketisches Leben, seine Beherrschtheit und Entsagung, seine Gottesfurcht und sein Beten in dieser Absolutheit für uns nicht nachzuahmen sein. Seine Lebensordnung war jedoch über die Jahrhunderte hinweg Ansporn und Hilfe, das Dasein weniger auf Wohlleben, Reichtum und Macht als nach der ewigen Heimat auszurichten. Bruder Klaus selbst hat uns eine Brücke gezeigt, auf die wir ihm aber folgen können. Das ist jedem möglich. Nach seinem Tod wurde an der Stelle, an der ihm nach einer Überlieferung die Gottesmutter erschienen ist, die untere Ranftkapelle gebaut. Auf allen Darstellungen ist der Beter vom Ranft mit dem Rosenkranz abgebildet, was ihn zweifellos als einen großen Marienheiligen ausweist. Seine Wallfahrten zogen ihn nach Einsiedeln, zu Maria, der himmlischen Königin. Der große Friedensheilige hat uns auf eine erschütternde Weise die Botschaft unserer lieben Frau von Fatima Jahrhunderte zuvor in Gebet und Opfer vorgelebt. An der Hand der Unbefleckten kann ein jeder von uns lernen, nach dem Vorbild von Bruder Klaus auf Gottes Anruf zu achten und ihm im Gehorsam zu folgen. Keine Gesellschaft liegt so hoffnungslos darnieder, als dass sie sich nicht wieder erheben könnte. Warum soll eine enge, hölzerne Klause nicht zu einem Zeichen des geeinigten Europas der Nationalstaaten werden können? Eine alte Weisheit sagt, dass sich ein gläubig Volk, wenn auch langsam und vielleicht auch sehr spät, sich doch noch der Gnade öffnen kann. In einem schönen Bild hat der Priester und Schriftsteller Heinrich Federer seinen Landsmann Bruder Klaus anschaulich beschrieben. Er vergleicht Klaus mit einer stämmigen Wettertanne, die im Heimatboden wurzelt. Sie wächst gerade empor und eines Tages über ihre Umwelt hinaus. Wenn die dunklen Gewitter aufziehen, fängt sie die Blitze auf, auch wenn sie dabei zugrunde geht. Wenn nur der Wald, das Volk gerettet wird. Lieber Bruder Klaus, bitte für die Schweiz, bitte für Österreich, bitte für Deutschland, bitte für Europa. Gelobt sei Jesus Christus. Ich danke Ihnen.